Ja, ich finde das super, dass wir, ich atme ins Mikrofon, dass wir Gott schon so fleißig gepriesen haben. Und ich habe euch heute etwas recht Einfaches mitgebracht, denke ich. Und ich fange mit einer Geschichte an. Nicht besser. Okay, also. So ist okay? Gut, okay. Also. Da war mal ein Mann in Pakistan und er war der Sekretär von dem Bürgermeister dort. Und der Bürgermeister, der war leider sehr korrupt und hat Geld veruntreut. Und dann kam das ans Licht und er hat es irgendwie geschafft, dieser Bürgermeister, das abzuwälzen auf seinen Sekretär. Also der Sekretär sah dann am Ende schuldig aus, aber der war ein total rechtschaffender Mann, sehr zuverlässig und sehr treu. Und jedenfalls kam dieser Mann dann unschuldig, wurde er für 20 Jahre ins Gefängnis gesteckt. Und als er dann quasi abgeführt wurde, guckt er dem Bürgermeister nochmal ins Gesicht und sagt ihm, wenn ich wieder rauskomme, dann bringe ich dich um. Und mit den Worten wird er also abgeführt, kommt ins Gefängnis. Und wie das Leben manchmal so ist in dem Gefängnis, da sind Christen, die kommen immer mal wieder vorbei. Und er entscheidet sich für ein Leben mit Jesus. Er bekehrt sich im Gefängnis nach ungefähr 3 Jahren. Und dann wird er wegen richtig guter Führung schon nach 5 Jahren entlassen wieder aus dem Gefängnis. Ja, und was er jetzt macht als allererstes, als er rauskommt, ist ein Samstag und die Sonne scheint. Er setzt sich im Bus und er fährt zurück in die Stadt, wo der Bürgermeister auch herkommt, also wo er ursprünglich herkommt. Und geht schnurstracks zu dem Haus von dem Bürgermeister und alle gucken und sind gespannt, die kriegen das mit, es spricht sich rum und er klopft an der Tür. Und das Ende der Geschichte hört ihr später. Super. Okay. Jetzt habe ich eine Frage. Ja, wo es am spannendsten ist. Man soll ja aufhören, wenn es am schönsten ist. Ich habe eine Frage an euch. Gibt es etwas, was euch manchmal so richtig nervt? Zum Beispiel, wenn die Geschichte nicht zu Ende erzählt wird, oder? Aber vielleicht noch was anderes. Mag jemand irgendwas mal reinrufen? Was nervt manchmal so richtig? Die GEZ? Okay. Herr, segne die GEZ. Noch irgendwas? Was nervt euch manchmal? Ich erzähle euch nochmal eine andere Geschichte von der Bibelschule. Ich war ja am ETS und das ist eine super Bibelschule. Aber wir sind alle Menschen. Und auch dort trifft man welche, auch auf dem Heiligen Berg. Und wir hatten in der Bibliothek hatten wir ein Regal mit den ganz wichtigen Büchern. Das waren die Bücher, die konnte man nicht ausleihen, sondern die konnte man nur für 2 Stunden nehmen. Da musste man sich in die Liste eintragen mit Namen und wo man gerade ist. Für 2 Stunden kann man dieses Buch nehmen, weil jeder brauchte diese Bücher. Das waren die ganz wichtigen, das hieß unser Reserve Shelf, die reservierten Bücher, die darf man nicht einfach mitnehmen. So, jeder braucht diese Bücher. Was ist passiert? Irgendwer kommt, nimmt dieses Buch und trägt seinen Namen nicht ein und geht damit womöglich auf sein Zimmer, das darf man nicht, geht auf sein Zimmer und vergisst das Buch und es liegt 3 Tage lang irgendwo, keiner weiß, wo ist dieses Buch und alle brauchen es für die Hausaufgabe und alle regen sich auf. Okay, also ihr könnt euch vorstellen, das macht nicht glücklich. Und das war so eine Sache, die hat mich immer wieder genervt. Und immer wieder musste ich denken, also ich war so wütend, aber ich wusste ja nicht, wer es war. Keiner wusste, wer es war und es war ja auch keiner, denn wir sind ja alle Christen. Und okay, furchtbar. Und dann musste ich immer wieder neu mich entscheiden, okay, ich gucke jetzt nicht alle grimmig an, sondern wer auch immer das war, ich habe euch alle lieb, möchte euch vergeben und wisst ihr, aber vielleicht kennt ihr das, manchmal Leute tun irgendwas und es nervt dich so richtig, das macht dich so richtig, ah. Und das passiert einmal und dann sagst du, okay, das kann mal passieren, ich vergeb dir. Dann passiert es ein zweites Mal, denkst du, Junge, ich hab dir schon gesagt, es reicht jetzt langsam und nach wie vielen Malen, also irgendwann drehst du durch, oder? Da nickt jemand verständnisvoll. Irgendwann ist Schluss, ja. Und deswegen kann man ja so eine ganz schlaue Frage stellen, wann reicht's denn jetzt? Wann ist genug? Und wir haben so einen schönen Freund in der Bibel, der kommt uns zuvor, der stellt immer die schlauen oder auch doofen Fragen und er hat keine Angst, das zu tun, das ist unser lieber Petrus. Und er fragt Jesus, und jetzt kommt's, Petrus ist, der denkt, er macht es schon richtig gut. Also er sagt, Jesus, ist es genug, wenn ich meinem Bruder 7-mal vergebe? Ja, 7-mal. Boah, 7 ist die Zahl der Vollkommenheit. 7-mal ist schon ziemlich viel. Also wenn ich nach dem 7. Mal dieses Buch immer noch nicht, ich würde durchdrehen, ja. Also 7-mal, das ist schon echt so. Und ihr kennt sicherlich den Text. Wir lesen mal zusammen in Matthäus 18. Bei mir ist es ab Vers 21. Ich glaube, da ist es ab Vers 20 oder so. Naja, ihr findet das sicherlich. Und es lohnt sich, die Bibel mal aufzuschlagen, wenn ihr eine habt, und mitzulesen. Dann lernt ihr mehr und könnt euch wahrscheinlich besser konzentrieren. Also, fangen wir mal mit dem Anfang an. Da wandte sich Petrus an Jesus und fragte, Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er immer wieder gegen mich sündigt? 7-mal? Oh, Petrus, 7-mal. Nein, gab Jesus ihm zur Antwort. Nicht 7-mal, sondern 77-mal. Steht bei euch auch 77-mal? Was steht hier? 70-mal. 7-mal. Was steht bei irgendwem 77-mal? Was habe ich denn für eine Übersetzung? Das ist die Neue Genfer. Steht noch bei jemandem? 70 mal 7 oder 77? Okay, ich kann euch erklären, wie das kommt. Was da eigentlich im Griechischen steht, ist nämlich, da ist ein Wort, das ist 70-mal und dann kommt ein Wort, das heißt 7. Also man kann jetzt lesen 70 mal 7. Aber manche Übersetzer sind der Meinung, dass das eigentlich zusammengehört und 77-mal heißt. Also ganz spannend. Ist auch nicht so wichtig, ganz ehrlich, nicht so wichtig. Wir verstehen, glaube ich, was Jesus hier sagen will, oder? Also Petrus denkt, 7-mal ist ziemlich gut. Und Jesus sagt, denkste. Ja. Also meine Predigt heißt heute, wie viel ist eigentlich 70 mal 7? Vielleicht wisst ihr schon die Antwort, wenn ihr rechnen könnt. Ich weiß nicht, ob Petrus das ausrechnen konnte, ob er so gut im Kopf rechnen war. Gut. Aber Jesus erzählt eine Geschichte. Noch eine Geschichte. Also lesen wir weiter ab Vers, bei mir ist es Vers 23. Darum hört dieses Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der mit den Dienern, die seine Güter verwalteten, abrechnen wollte. Gleich zu Beginn brachte man einen vor ihn, der ihm 10.000 Talente schuldete. Kurze Pause. Wie viel ist 10.000 Talente? Bei manchen ist eine Fußnote. Hier. Sehr viel, sehr gut, genau, sehr viel ist schon mal richtig. Also, ich hab mal mich schlau gemacht im Bibellexikon und da gibt es eine Rubrik, die nennt sich Numismatik. Das ist die Wissenschaft, die sich mit Münzen beschäftigt. Okay. Und damals gab es also verschiedene Münzen. Die gängigste Münze war zum Beispiel der Denar und im Griechischen war das die Drachme, das ist ungefähr gleich viel wert. Und deswegen können wir das heute umrechnen, weil manche Leute aufgeschrieben haben, was wie viel wert ist. Und jetzt wissen wir also, ein Talent sind 6.000 Denare und ein Denar ist ungefähr das, was ein Tagelöhner an einem Tag bekommt. Also damals, das ist ein bisschen schwer. Wir versuchen das mal umzurechnen. Also, wir lassen jetzt mal Inflation und so weg. Also, ein Tageslohn ist ein Denar. Ein Tageslohn, das ist so viel, wie ich gerade so brauche, um einen Tag zu überleben. Wie viel wäre das heute in Euro? Wie viel brauche ich für einen Tag, um zu überleben? Nehmen wir mal ohne Wohnung, also ohne Mietkosten, sondern nur für, sag ich mal, Essen. Und es ist warm, wir brauchen ist nicht kalt, wir brauchen nur was zu essen. Wie viel Euro brauche ich für einen Tag überleben? 10? Der Mindestlohn, ich glaube, das ist schon viel zu viel. Okay, wir sagen mal, ich bin mal super optimistisch. Ich sage mal, mit 2 Euro kann man einmal einen Chicken Burger holen. Okay, Das ist nicht ganz genug, aber man überlebt vielleicht. Okay, wir sagen mal 2 Euro. Okay. Okay, jetzt rechnen wir. Also ein Denar ist 2 Euro. Das heißt, 6.000 Denare sind 12.000. Und das aber, jetzt kommt's, der Schuldner schuldete ihm 10.000 Talente. Da sind wir bei 120 Millionen Euro. So, okay, also jetzt wissen wir, er schuldet dem König 120 Millionen Euro. Wer von euch hat 120 Millionen Euro Schulden? Nee? Okay, das ist gut. Wir lesen weiter, Vers 25, okay?
Vers 25.
Wie war das, der Durchschnittsdeutsche Haushalt hat 15.000 Euro Schulden? Aber gut. So, Vers 25. Okay, Vers 25. Und weil er nicht zahlen konnte, wie auch, befahl der Herr, ihn mit Frau und Kindern und seinem ganzen Besitz zu verkaufen und mit dem Erlös die Schuld zu begleichen. Der Mann warf sich vor ihm nieder und bat auf den Knien, hab Geduld mit mir, ich will dir alles zurückzahlen. Da hatte der Herr Mitleid mit seinem Diener. Er ließ ihn frei und auch die Schuld erließ er ihm. Doch kaum war der Mann zur Tür hinaus, da traf er einen anderen Diener, der ihm 100 Denare schuldete. Klammer, 200 Euro. 200 Euro. Er packte ihn an der Kehle, würgte ihn und sagte, bezahle, was du mir schuldig bist. Da warf sich der Mann vor ihm nieder und flehte ihn an, hab Geduld mit mir, ich will es dir zurückzahlen. Er aber wollte nicht darauf eingehen, sondern ließ ihn auf der Stelle ins Gefängnis werfen, wo er so lange bleiben sollte, bis er ihm die Schuld zurückgezahlt hätte. Als das die anderen Diener sahen, waren sie entsetzt. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles. Da ließ sein Herr ihn kommen und sagte zu ihm, du böser Mensch, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich angefleht hast. Hättest du da mit jenem anderen Diener nicht auch Erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir Erbarmen hatte? Und voller Zorn übergab ihn der Herr den Folterknechten, bis er ihm alles zurückgezahlt hätte, was er ihm schuldig war. So wird auch mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinem Bruder nicht von Herzen vergibt. Ich denke, die Geschichte kennen wahrscheinlich die meisten von euch. Und deswegen möchte ich mal beten, dass Gott nochmal ganz neu trotzdem zu uns dadurch spricht. Jesus, ich danke dir für den Tag heute. Danke, dass du uns liebst und dass du Interesse an uns hast und dass du mit uns reden möchtest, ganz persönlich heute. Und ich danke dir, dass dein Wort seine Aktualität nie verliert, dass es ganz, ja, genau in unser Leben heute spricht. Und ich bitte dich, dass du unsere Herzen öffnest und dass du uns zeigst, wo du heute noch Licht ins Dunkel bringen möchtest, wo du unser Herz noch verändern möchtest, wo wir Türen vielleicht, eiserne Türen verschlossen haben, die eigentlich auf sein sollten. Danke, Jesus, dass du das in aller Geduld und Liebe und Weisheit tust und dass du uns genau kennst und die Tiefen unseres Herzens kennst. Danke, dass du hier bist und zu uns sprechen möchtest. Amen. So. Wir schauen uns nochmal die Geschichte kurz an. Also, wir kennen das ja, aber der König, der ist sehr reich. Also, wenn man bei ihm 120 Millionen Euro Schulden machen kann, muss er ja etwas mehr als, naja, also er war sehr reich. Ihr versteht, was ich meine, oder? Er hatte sehr viel Geld. Aber wir sehen auch, dass er Erbarmen zeigt. Er ist völlig bereit, die ganze Riesenschuld seinem Knecht zu erlassen. Und ich finde das interessant, der Knecht sagt ja, hab Geduld, ich will alles zurückbezahlen. Aber der König, der geht gar nicht darauf ein. Der weiß, das wird er niemals zurückzahlen können. Wie soll er das schaffen? Und er erlässt ihm die Schuld und auch die Gefängnisstrafe, die ihm drohte, beziehungsweise seine ganze Familie sollte ja auf dem Sklavenmarkt verkauft werden und seine Sachen sollten zwangsversteigert werden, sozusagen. Gut, also bis hierhin ein guter König, ein sehr barmherziger König. Der Schuldner, der, man sagt, ich glaube in der Rechtssprache, ich bin mir nicht sicher, ich lehne mich aus dem Fenster, man sagt, er ist überschuldet. Also er ist eigentlich nicht in der Lage, seine Schulden jemals auszugleichen. Und uns wird erzählt, dass er eine Familie hat und er hat wohl auch etwas Besitz, denn das soll auch verkauft werden, also muss es was wert sein. Aber er ist bereit, er demütigt sich und er wirft sich zu den Füßen und er sieht keine andere Chance, als einfach nur auf die Barmherzigkeit des Königs zu hoffen. Ja, das ist seine einzige Chance. Und dann stolpert er aus der Tür hinaus. Er ist gerade draußen und er scheint völlig vergessen zu haben, was vor 10 Minuten passiert ist, in welcher Lage er sich selber befunden hat, richtig? Er ist nicht bereit, seinem Kollegen diesen verhältnismäßig kleinen Betrag zu lassen. Und ja, er hat völlig vergessen, was vorher passiert war. Er ruft sogar die Polizei und sagt, der Mann kommt ins Gefängnis, der bezahlt seine Schulden nicht. So ein Schuft. Ja. Und er will sofort die Entschädigung haben, er hat keine Geduld. Er ist einfach ein Bilderbuch schlechter Mensch und hat ein hartes Herz. Ja, und daraufhin sagt der König, das geht überhaupt nicht. So wie du mit deinem Knecht, mit deinem Kollegen umgegangen bist, das heiße ich überhaupt nicht gut. Jetzt scheint es so, als kriegt er eine noch härtere Strafe. Jetzt werden sogar die Folterknechte erwähnt. Also er kommt ins Gefängnis und das, was ursprünglich angedroht wurde, wird jetzt wahr. Er muss dafür bezahlen, für den ganzen Berg von Schulden, den er angehäuft hat. Jesus vergleicht das am Ende wieder mit dem Vater im Himmel. Und das finde ich echt hart, dass er das so sagt. So wird auch mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinem Bruder nicht von Herzen vergibt. Das ist ein hoher Maßstab. Wir sollen von Herzen unserem Bruder vergeben können. Und ich glaube, es heißt bewusst Bruder, also du kannst auch Schwester einsetzen oder Vater oder was auch immer für dich da reindrückt. Es drückt, glaube ich, aus, was Jesus sagen möchte, nicht irgendwer, sondern jemand, der dir nahesteht. Also jemanden, den du gut kennst. Wisst ihr, ich kann leicht jemandem vergeben, der weit weg ist, der mit mir nichts zu tun hat, aber es ist schwer, wenn ich zum Beispiel ja, meinem Vater vergeben muss oder meiner Ehefrau. Ja, das fällt viel, viel schwerer. Aber lasst uns nochmal auf den König schauen, der ja mit Gott verglichen wird. Das Gute ist, Gott ist völlig bereit, uns zu vergeben. Sogar 120 Millionen Euro Schulden. Oder wie viel es auch immer sein mag, ich weiß, 2 Euro ist wenig, also wahrscheinlich ist es mehr Geld gewesen. Es ist unbezahlbar viel. Würde unsere Schuld sich in Geld ausdrücken, wären wir alle bankrott. Und Gott ist aber bereit, diesen Schuldschein einfach durchzustreichen. Das kennen wir, das ist das Evangelium, das ist die gute Botschaft. Wir müssen nicht mit unserer Schuld leben. Gott hat dafür schon lange bezahlt. Und das ist interessant. Manche denken, ja, wenn ich jetzt Gott um Vergebung bete, dann sind meine Schulden oder ist meine Schuld, meine Sünde aus der Vergangenheit, die ist dann gelöscht. Aber was ist mit dem, was ich morgen mache? Was ist, wenn ich nochmal in Sünde falle? Was, wenn ich genau das Gleiche nochmal mache? Manche, also ein Prediger hat das mal genannt, wir haben so unsere Lieblingssünden. Also manche von uns haben so Sachen, wo wir immer wieder das Gefühl haben, immer wieder schaffe ich es nicht, immer wieder weiß ich, Gott war nicht glücklich darüber, das war Sünde, das war falsch und ich muss um Vergebung beten. Aber wisst ihr, was gut ist bei Gott? Gott sagt, das steht in Jesaja 43, Gott sagt, ich möchte um meinetwillen vergebe ich euch oder vergebe ich dir die Schuld und ich möchte nicht mehr daran denken. Also Gott hat es komplett vergessen. Ja, Gott entscheidet sich dazu, ich vergesse, was du gemacht hast. Und manchmal ist der Teufel, der kommt und sagt uns, anders. Der Heilige Geist überführt uns, ja, das ist ja gut. Er zeigt uns, da ist was in deinem Leben, das ist nicht gut gelaufen. Und du weißt es und sagst, okay Gott, es tut mir leid, ich habe gesündigt, bitte vergib mir. Und Gott ist treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt, wichtig. Aber dann machst du das Gleiche, aber dann am nächsten Tag denkst du, ist das wirklich vergeben? Und dann gehst du nochmal zu Gott, Gott, du weißt ja, vorgestern, da habe ich meine Mutter belogen und Gott sagt, was? Weiß ich nicht. Was meinst du? Also so dieses, du brauchst dich nicht zweimal entschuldigen, Gott hat es schon lange vergessen. Wisst ihr, manchmal ist der Teufel, der sagt immer, das ist noch nicht wirklich vergeben, du musst nochmal und nochmal und so dieser Druck, den wir haben. Ich kenne das von mir, dass ich immer wieder daran erinnert werde und denke, nee, das ist so viel, das kann gar nicht vergeben sein. Und da möchte ich euch sagen, doch, es ist vergeben. Wenn du einmal zu Gott gegangen bist, dann ist es im tiefsten Meer versenkt, so steht es in den Psalmen. Und es gibt einige Aussprüche über Unvergebenheit. Manchmal steht im Internet, dass es von Buddha ist, aber das ist wohl nicht ganz belegt. Also er soll gesagt haben, aber es hätte auch jeder andere sein können. Unvergebenheit ist wie Gift trinken und erwarten, dass der andere stirbt. Genau, also wir wissen nicht, wer es gesagt hat, ist ein schlauer Spruch. Unvergebenheit ist wie Gift trinken und darauf warten, dass der andere stirbt. Also es ist irgendwie dumm, ja, wenn ich nicht vergebe, dann ist jemand gefangen, aber es ist nicht der andere, sondern ich. Der andere weiß vielleicht gar nichts von seinem Unglück sozusagen. Ich bin es, ich bin derjenige, der nicht vergeben kann. Und damit binde ich mich selber. Ja. Oder es gibt einen anderen schönen Spruch, tut mir leid, die Übersetzer sind jetzt bestimmt herausgefordert. Wie war der? Ich hätte ihn mir aufschreiben sollen. Ich hab's gleich. Wir können alle eine Sekunde durchatmen. Vergebenheit. Ah, ja. Vergebung ist, einen Gefangenen freizulassen. Und nach einer Weile merkst du, dass der Gefangene du selber warst. Also wenn du jemanden vergibst, lässt du dich selber frei. Und das wissen wir bestimmt alle, oder? Jetzt würdet ihr alle sagen, ja, Lukas, ich weiß, da war jetzt leider nicht viel Neues dabei. Sag ich, okay, sorry, vielleicht kommt noch was. Das Ende der Geschichte aus Pakistan oder so. Und es ist krass, dass wir vergeben müssen, damit Gott uns vergibt. Ihr kennt sicherlich aus Matthäus 6, das ist ja in der Bergpredigt, im Vaterunser heißt es, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Bei mir ist es Matthäus 6, Vers 11. Und da gibt es verschiedene Handschriften, bei manchen steht, wie wir vergeben und bei manchen steht, wie wir vergeben haben, denen, die an uns schuldig geworden sind. Ich finde, das passt ganz gut in den Zusammenhang, wenn wir lesen, wie wir vergeben haben. Gott vergibt uns nur, wenn wir vergeben. Wisst ihr, viele Millionen Menschen beten jeden Sonntag dieses Gebet und vergib uns unsere Schuld. Und sie gehen aus dem Gottesdienst und sie haben keine Vergebung. Und wisst ihr warum? Weil sie selber nicht vergeben haben. Und jetzt sagst du vielleicht, ja, das ist ja schön und gut, ich habe es verstanden, aber ich kann nicht vergeben. Manchmal ist es einfach richtig schwer zu vergeben. Ich erzähle euch mal aus meinem Leben etwas. Als ich in der Realschule war, oder Mittelschule hieß es bei uns, da kam ich hin, weil mein Vater sehr krank, also das hat viele Gründe. Mein Vater lag im Sterben, oder es war nicht mehr weit, dass er sterben würde, er hatte eine Krankheit, die man nicht heilen konnte. Und unser Leben ist so ein bisschen als Familie, das war sehr herausfordernd. Und in der Schule war ich sowieso nicht so der Überflieger. Also ich war zwar recht schlau, aber das System war nicht so mein Freund. Und ich war auf dem Gymnasium und wäre fast sitzen geblieben. Und dann haben wir entschieden, okay, ich gehe jetzt besser auf die Mittelschule, also auf die Realschule. Mach dort vielleicht einen guten Abschluss, das ist besser als jetzt, weiß ich nicht. Das wäre alles schlechter geworden auf dem Gymnasium, wenn ich noch wiederholt hätte müssen und so weiter. Dann habe ich gesagt, okay, ich gehe jetzt auf die Mittelschule und mache wenigstens einen guten Abschluss dort. Und das hat nicht ganz funktioniert, das ist alles noch schlimmer geworden, aber ich hätte ein Foto mitbringen können, ich hatte damals noch lange Haare und meine Klassenkameraden fanden das nicht so schick, ja, ich fand das sehr toll, aber die fanden das nicht so schick und ich war Christ und ich war einfach komisch, ich hatte andere Hobbys, ich mochte keinen Fußball und ich weiß nicht, was der Grund war, aber ich wurde auf jeden Fall gemobbt und das war keine schöne Zeit. Einmal haben sie mich aus der Umkleidekabine rausgeworfen und dann musste ich mich irgendwo anders umziehen und hatte manchmal ein paar blaue, grüne Flecken, wenn ich nach Hause kam. Und es ist einfach, wer Mobbing erlebt hat, der weiß, dass das manchmal gar nicht, es ist gar nicht unbedingt, dass du körperlich verletzt wirst, aber es ist einfach dieses Penetrante, du weißt einfach, die kommt so eine Ablehnung entgegen. Das ist einfach so eine Ablehnung, ja. Und das war eine Zeit, wo ich das wirklich lernen musste, wo ich lernen musste zu vergeben und nicht bitter zu werden. Wisst ihr, wenn wir nicht vergeben, dann pflanzt sich so eine Wurzel bei uns ein und die breitet sich langsam aus. Das ist die Wurzel der Bitterkeit und die hat keine schöne Wirkung, ja. Und ich bin im Nachhinein Gott so dankbar, dass ich gemerkt habe, dass er bei mir war. Und ich habe das immer wieder geschafft, das kann ich glücklicherweise sagen, ich habe es immer wieder geschafft zu vergeben. Immer zu sagen, okay, die wissen es nicht besser. Gott, ich vergebe denen. Und da ist sogar was Gutes daraus geworden. Das ist nicht immer das Ende jeder Geschichte, aber in dem Fall war es schön, als ich dann, also am Ende der, also das war dann in der 10. Klasse, da war es irgendwann, da waren sie, hatten sie keine Lust mehr, mich zu mobben, ja, es hatte sich ausgemobbt und ich war sehr gut in Mathe, bin ich immer noch, also ich mag Mathe, habt ihr vielleicht bei den Münzen gemerkt, ich mag Mathe und ich habe einigen geholfen, die mich immer sonst gemobbt hatten, denen hatte ich geholfen mit Mathe, wenn es schwierig wurde und irgendwie hat es bei ihnen so nicht zusammengepasst. Sie haben mich fertig gemacht und ich war trotzdem hilfsbereit. Aber ich glaube, dass Gott mich da gebraucht hat als ein großes Zeugnis. Und am Ende haben sie mich respektiert und so akzeptiert, wie ich bin. Ich hatte immer noch lange Haare. Ich hatte sogar Dreadlocks, genau. Und ja, das war in Ordnung. Und dann, das war lustig, später, es gab einen, der kam immer so zu mir und, willst du, also hat mich immer provoziert, ja, willst du eins auf die, oder der schöne Spruch, es gibt auch noch einen nach der Schule, oder so, wir können das draußen klären, ich habe ja gar nichts gemacht, finde ich, aber er wollte irgendwie, ich weiß auch nicht genau, aber später dann, das war nachdem die Schule schon vorbei war, also nach der 10. Klasse dann, wir wohnen in so einem Stadtteil, der ist nicht so cool, da ist viel Kriminalität, da wohnen meine Eltern und da waren dann so ein paar Jungs, die wollten da, die haben mich nicht leiden können, wahrscheinlich wegen der langen Haare und dann war er aber auch dabei und sie wollten mich provozieren, dann sagt er, hey, nee, lass mal, der ist cool, der ist gut. Ja. Also da hat er mich dann in Schutz genommen später und da habe ich mich gefreut. Genau, also das war das gute Ende der Geschichte. Ja. So, und jetzt ist das eine gute Geschichte. Ich konnte vergeben, ich habe es geschafft, mit Gottes Hilfe zu vergeben. Aber vielleicht denkst du, du weißt ja nicht, was bei mir passiert ist im Leben. Du weißt ja nicht, was der oder der mir angetan hat. Und das ist richtig, ich weiß es nicht. Gott weiß das. Und deswegen ändert sich sein Maßstab trotzdem nicht. Wenn wir nicht vergeben, dann vergibt er uns auch nicht. Und das ist echt hart. Aber lass uns das mal anschauen. Wenn du sagst, vielleicht sagst du, ich will nicht vergeben, okay, aber wenn du sagst, ich kann nicht vergeben, warum denkst du, du kannst nicht vergeben? Manche sagen, ich kann nicht, das wäre heuchlerisch. Ja, wenn ich jetzt sagen würde, ich vergebe dem, das stimmt ja eigentlich gar nicht. Ich würde mich selber anlügen. Und wisst ihr, ich glaube, das ist gar nicht ganz richtig, weil es ist manchmal wie... In meiner Ehe zum Beispiel, ich bin mit Hannah verheiratet und manchmal fühle ich mich überhaupt nicht danach, ihr zu vergeben. Ja? Ich bin einfach sauer oder wütend, aber wisst ihr, das Gute ist ja, ich kann mich ja trotzdem entscheiden, okay, ich möchte vergeben, ich möchte lieben und manchmal kommen die Gefühle dann später auch hinterher. Ja, so. Wenn man verliebt ist, dann ist das alles einfach, man will nur mit dem anderen zusammen sein, aber irgendwann in der Ehe oder auch in der Familie mit den Geschwistern oder mit den Eltern, manchmal ist es sehr schwierig, das gefühlsmäßig zu machen. So, ich fühle mich jetzt danach, ja, man hat nicht immer die rosa-rote Brille auf. Aber das ist genau das mit Liebe, dass man sich entscheiden kann. Wisst ihr, im Römerbrief sagt uns Paulus, Jesus hat seine Liebe gezeigt, dass er für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wisst ihr, der hat sich nicht danach gefühlt, die sind so nett oder so. Oder Jesus, als er am Kreuz hängt, sagt er, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das war kein, die sind mir so sympathisch. Es war kein gutes Gefühl, was er hatte. Es war eine Entscheidung. Und ich glaube, das müssen wir verstehen, dass wir uns entscheiden können. Vielleicht fühlst du dich trotzdem so und sagst, ich habe trotzdem das Gefühl, ich kann nicht. Ich will irgendwie vielleicht, aber ich kann das einfach nicht. Und ich weiß nicht, ob es dich ermutigt. Ich möchte dich ermutigen, dass du Gott sagst, dass du mit Gott ehrlich bist, dass du ihm sagst, ich weiß, es ist nicht gut, ich muss vergeben. Und eigentlich will ich nicht vergeben, aber ich will doch. Manchmal hilft mir ein Gebet. Ich sage Gott, ich will das nicht machen, aber ich will das wollen. Das ist ein bisschen abstrakt. Und hilf mir, das zu wollen. Und das reicht manchmal schon, wenn wir sagen, Gott, ich will das eigentlich nicht, aber ich will das tun, was du möchtest. Hilf mir beim Wollen und beim Vollbringen. Gott möchte uns dabei helfen. Und jetzt erzähle ich euch noch das Ende der Geschichte. Also der Mann aus Pakistan, der unschuldig im Gefängnis war, es waren jetzt nur 5 Jahre, aber es war verschwendete Zeit, abgesehen davon, dass er Jesus gefunden hat, vielleicht war es nicht verschwendet. Er kommt also zu dem Haus des Bürgermeisters, klopft an die Tür, der Bürgermeister sieht, wer da ist, er hat Angst und irgendwann öffnet er die Tür vorsichtig und sein ehemaliger Angestellter sagt, ich wollte dir sagen, dass ich dir vergeben habe. Und der Bürgermeister reißt die Tür auf. Das ist ja wunderbar. Komm rein, lass uns zusammen essen. Aber der Mann sagt, nein, das möchte ich nicht. Das wäre nicht ehrlich. Ich wollte dir nur sagen, dass ich dir vergeben habe, aber jetzt möchte ich nach Hause gehen und meinen Tag genießen. Und das ist vielleicht nicht das Ende der Geschichte, das man jetzt erwartet hätte, dass jetzt das super Happy End gewesen wäre. Aber wisst ihr, ich glaube, das ist total in Ordnung. Jemandem vergeben heißt nicht, dass wir beste Freunde sein müssen danach. Das muss nicht so sein. Es ist okay, wenn du sagst, ich vergebe dir, aber ich kann jetzt, es reicht nicht, dass ich sage, wir essen jetzt zusammen, wir tun so, als wäre nichts gewesen. Manchmal ist Vergessen schwierig. Gott, der entscheidet sich dazu, das zu vergessen. Wir machen das manchmal nicht und das ist in Ordnung. Da möchte ich euch noch kurz eine Geschichte erzählen, die leider wahr ist. Da gab es eine Frau und die wurde als Kind von ihrem Vater missbraucht und sie hat sich irgendwann bekehrt, sie wusste, sie muss vergeben und sie hat es tatsächlich gemacht und sie wollte es vergessen und auch das hat sie tatsächlich gemacht. Und das Problem dabei war, sie hat es vergessen und irgendwann hat sie einfach das so weit verdrängt und sie hat ihre Kinder zu ihrem Vater gebracht, einmal, dass er auf sie aufpasst. Und das Gleiche hat sich leider wiederholt. Und das ist echt traurig. Und sowas ist leider wahr. Und ich glaube, es ist okay, wenn wir nicht vergessen, sondern wenn wir auch uns selber schützen oder auch andere schützen. Aber das eine hat mit dem anderen nicht unbedingt was zu tun. Wir können trotzdem vergeben. Weil vergeben ist letztlich was, was uns selber sonst bindet. Es bindet uns selber. Ja, mich hat die Geschichte echt berührt. Aber ich finde das okay, wenn wir uns selber, habe ich schon gesagt, wenn wir uns selber in Schutz nehmen. Wir müssen uns nicht permanent dem aussetzen, dass wir immer wieder vergeben müssen, wisst ihr? Eine Sache möchte ich noch mit euch teilen. Es ist im gleichen Kapitel. Wir sind ja in Matthäus. Und zwar in Vers 15. Bei mir ist es Vers 15. Wenn dein Bruder sündigt, dann geh zu ihm und stell ihn unter 4 Augen zur Rede. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder zurückgewonnen. In manchen Bibelübersetzungen steht, wenn dein Bruder gegen dich sündigt, dann geh zu ihm. Und ich glaube, es passt ganz gut in den Kontext hier. Es geht ja um Vergebung in dem Kapitel. Wisst ihr, was wir oft machen, wenn uns jemand verletzt, dann gehen wir zu jemand anders. Kennt ihr das? Der hat das gemacht und der, ja, und das macht vieles kaputt. Und ich glaube, das ist eine Sache, warum auch viele Gemeinden manchmal kaputt gehen. Ich habe leider auch eine Gemeindespaltung miterleben müssen, wenn wir nicht mit demjenigen, sondern über denjenigen reden. Und deswegen ist das eigentlich ein ganz gutes Prinzip, dass es hier heißt, wenn dein Bruder gegen dich sündigt, dann geh du zu ihm und stell ihn unter 4 Augen zur Rede. Also wenn dich jemand verletzt, dann ist es gut, wenn du zu ihm gehst und nicht darauf wartest, dass er jetzt irgendwann mal das rafft und dass er zu dir kommt, sondern du gehst, wenn er dich verletzt hat. Und wisst ihr, Jesus ist sehr weise, dass, wie es auch weitergeht danach, Wenn es hört er auf dich, so hast du deinen Bruder zurückgewonnen. Das wäre der Optimalfall. Vielleicht läuft es auch anders und jetzt lesen wir weiter. Hört er nicht auf dich, dann geh mit einem oder zwei anderen noch einmal zu ihm. Denn jede Sache soll aufgrund der Aussagen von zwei oder drei Zeugen entschieden werden. Also ganz wichtig, zuerst gehst du zu ihm und sagst ihm, das hat mich verletzt. Und wenn er das nicht einsieht, dann nimmst du ein oder zwei andere mit. Und jetzt ist es wichtig, nicht irgendjemanden, sondern du nimmst jemanden, der, wo du sagst, der ist weise, nicht der ist meiner Meinung, sondern der ist weise und du nimmst ihn mit. Weil vielleicht stellt sich am Ende raus, dass es dein eigenes Problem war, dass der andere gar nichts falsch gemacht hat. Aber versteht ihr die Idee? Ich glaube, das ist ein ganz tolles Prinzip, was Jesus uns hier sagt. Erst gehst du hin und sagst, das hat mich verletzt. Wenn er nicht hört, dann, also wenn du aber denkst, es war wirklich sein Fehler, dann nimmst du jemand anders und versuchst, da Klarheit in die Sache zu bringen. Jemand, der weise ist und helfen kann, da sozusagen den Streit zu schlichten. Ich habe noch gedacht, weil es geht ja heute um Vergebung. Wie viel ist 70 mal 7? Was ist 70 mal 7? 490, ihr seid so schlau. Genau. Wie oft soll ich denn jetzt vergeben? Und wir wissen es, immer, ja. Immer vergeben. Also 490 Mal könnte man vielleicht abzählen, aber das war sicherlich nicht der Sinn der Aussage. Und wisst ihr, Vergebung hat zwei Stufen, das ist interessant. Also ich kann mich entscheiden, ich möchte vergebend sein, das ist der erste Schritt, aber die Vergebung tritt erst in Kraft, wenn der andere Buße tut. Das ist ein interessantes Prinzip. Ich möchte es nochmal erläutern. Jesus ist am Kreuz gestorben für die Schuld der ganzen Welt, richtig? Sind wir jetzt alle schuldlos? Nein, sondern wir müssen erst zu Jesus kommen und sagen, es tut mir leid, wir müssen Buße tun. Das waren die ersten Worte von Johannes dem Täufer, tut Buße. Das Erste, was er gesagt hat, tut Buße, kehrt um, denkt um. Und dann können wir Vergebung erfahren. Und es ist gut, wenn ich kein Groll gegen jemanden habe, wenn ich in meinem Herzen sage, okay, ich bin bereit zu vergeben. Das ist das, was Gott erwartet. Aber es tritt erst in Kraft, es wird erst aktiv, wenn der andere zu mir kommt und sagt, es tut mir leid. Dann wird die Vergebung aktiv. Das ist aber dann nicht mein Part, das ist dann für ihn gut. Aber für mich ist es wichtig, loszulassen, zu sagen, ich bin bereit zu vergeben. Und genauso ist Gott auch bereit zu vergeben. Wir müssen trotzdem noch zu ihm kommen, wir müssen die Sünde bekennen. Genau. Und ich glaube, das reicht für heute. Vielleicht können wir zum Schluss noch einfach eine Zeit haben. Ihr wisst das sicherlich selber am besten, wo in eurem Herzen vielleicht noch Unvergebenheit ist. Und es ist okay, wenn es dir schwerfällt und Gott versteht das auch. Jesus ist ein verständiger hoher Priester, sagt uns die Bibel. Aber sei ehrlich zu ihm und ich will dich ermutigen, hab den Mut, diese Entscheidung zu treffen. Die Gefühle sind nicht so wichtig, die kommen vielleicht später. Aber die Entscheidung, die kannst du treffen, das musst du selber tun. Und dazu möchte ich ermutigen. Vielleicht können wir noch ein Lied zum Abschluss singen. Und nutzt vielleicht einfach kurz die Zeit und macht das still für euch, überlegt euch, habe ich vielleicht in meinem Herzen noch Unvergebenheit? Wo möchte ich ganz bewusst heute die Entscheidung treffen? Ich möchte das loslassen. Ich möchte bereit sein zu vergeben. Und sag Gott einfach, wenn es dir schwerfällt, Gott, ich kann das nicht alleine, du musst mir helfen. Gott hilft uns gerne. Er lädt uns ein. Genau.